Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sextoys zu fairen Preisen.
Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
Ich bin Josi.
Und ich bin Leo und heute geht es um ein, ja wie soll ich das sagen, nicht ganz so sexy Thema, aber ein wichtiges Thema. Also wehe, ihr hört nicht rein. Und zwar geht es um Schmerzen beim Sex. Und natürlich werden wir auch von uns erzählen, aber wir haben uns natürlich eine Spezialistin in die Folge geholt. Und zwar die wunderbare Dr. Elena Leineweber. Die wird nämlich alle unsere Fragen beantworten und auch die Fragen, die ihr geschickt habt. Genau.
Und hier noch ein bisschen Werbung.
In unseren Folgen geht es ja immer um Toys, Toys, Toys. Auflegevibratoren rechts und links. Aber ihr dürft uns nicht vorwerfen, dass wir die Männer vergessen. Denn here it goes.
Niemals.
Es gibt auch ganz schöne Sachen für euch.
Es gibt so richtig schöne, ich finde den Begriff Taschenmuschi ein bisschen schrecklich. Der wurde ja früher immer verwendet. Aber es gibt mittlerweile ganz geile Sextoys für Männer. Meine Favoriten, beziehungsweise sagen wir es mal so, ich spreche dafür eine andere Person, die hier nicht genannt werden möchte, sind zum Beispiel der Manta von Fun Factory.
Der ist ganz toll. Der hat nämlich so wie so Manta-Rochenflügel an der Seite, die sich dann so um den Penis legen mit Lamellen. Ganz großer Fan. Also kenne ich Leute, ja.
Oder auch diesen vibrierenden Penisring. Ja, natürlich, da haben wir Frauen, haben da auch was von. Der heißt NOS und ist auch von Fun Factory. Aber der ist auch mega, mega geil für Männer. Und all diese Produkte gibt es natürlich bei unserem Lieblingssponsor Amorelie.
Mit dem Code OBABY20, OBABY groß, durchgeschrieben, die 20 als Zahl, bekommt ihr auf diesen Schüssel sowie auf das gesamte Sortiment 20% Rabatt, außer Geschenkekarten. You know the drill. Also, happy shopping, ne? Auch an die Frauen da draußen. Kauft auch mal euer Mann was Schönes, ne? Kleine Überraschung. Und viel Spaß dabei.
Link, wie immer, in den Shownotes. Werbung, Ende.
Durch dein Intro hast du auch gleich klar gemacht, dass es sich um die schlechten Schmerzen beim Sex handelt. Also nicht BDSM. Hier versohl mir den Arsch. Lass mich vor Schmerzen aufschreien. Nein, es geht um die Schmerzen, die wir auf gar keinen Fall haben wollen, mit denen man irgendwann vielleicht auch mal zum Arzt gehen sollte oder zur Ärztin, so jemanden wie Dr. Ela. So heißt die gute Frau nämlich auf Instagram. Da findet ihr übrigens auch uns, ja, auf Instagram, und zwar OBABY Podcast oder mich direkt unter OBABY_Josi. Wollte ich nur mal kurz reinsliden. Weil da könnt ihr uns ja auch immer schöne Fragen stellen und ihr habt natürlich auch diesmal wieder abgeliefert. So.
Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde das Thema so.
Wieso hast du so, hast du so viele Schmerzen beim Sex?
Nee, aber ich finde das Thema, ich finde es so traurig. Und ich glaube, du weißt, was ich meine. Nee, weil ich so schade finde, dass Leute oder Frauen vor allen Dingen bei etwas Schmerzen haben, was eigentlich so was Wunderschönes ist und auch so was emotional und Verbindendes. Und dann aber auch, dass so mit so einer riesigen Scham behaftet wird und gefühlt auch immer so war, ja, das muss man halt aushalten. So. Und ich meine, wir machen den Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und wir haben so viele Nachrichten schon bekommen von jungen Frauen, von älteren Frauen, von Frauen in den Wechseljahren, die gesagt haben, ich habe da voll das große Problem und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder mein Partner nervt mich und will ständig Sex haben und mir tut es aber weh einfach und ich will nicht. Und er fühlt sich dadurch total angegriffen zum Beispiel. Und ich glaube, deswegen macht mich das Thema so traurig. Verstehst du, was ich meine?
Ich hoffe, wir kommen trotzdem gut durch die Folge, ohne dass du weinen musst. Nein, aber ich bin total bei dir. Ich hatte selber auch schon Schmerzen beim Sex. Ich habe auch eine gute Freundin, die starke Schmerzen beim Sex hatte, lange nicht wusste, woran das liegt. Und das hat sich wahnsinnig negativ auf die Beziehung ausgewirkt, weil sie beim Sex total verkrampft hat. Der Partner wollte aber gerne Sex haben. Sie hatten auch weiter Sex, aber es führte irgendwie dazu, dass sie sich dann ihm das auch übel genommen hat, dass er das weiterhin will. Und das hat zu einer sehr unguten Dynamik zwischen den beiden geführt. Das konnte sich letztlich auflösen,
Mhm. Das ist schön.
Ja, ist auch mal schön.
Ja, das ist schön.
Aber ich glaube tatsächlich, es kann eine Beziehung wirklich sehr, sehr belasten. Mhm. Wann hattest du denn schon mal Schmerzen beim Sex?
Ja, aber super, super selten. Ich habe natürlich auch in Vorbereitung auf die Folge mir da irgendwie lange Gedanken drüber gemacht. Und das kommt natürlich dazu, dass dadurch, dass ich nie Probleme mit Feuchtigkeit hatte beim Sex, außer wenn der Sex jetzt sehr, sehr lange dauert, und ich zwischendurch irgendwie keine Lust mehr habe oder rauskomme, hatte ich nur mal das Problem, dass ich eigentlich, ja, dieses typische, ich hatte eigentlich nicht so wirklich Lust auf Sex, aber habe dann nachgegeben, weil die andere Person es so krass eingefordert hat. Das war jetzt keine toxische Dynamik oder so. Das war in einer langjährigen Beziehung. Und ich habe dann halt dieses typische, ja, mach halt so. Und da habe ich dann schon relativ schnell gemerkt, boah, es tut halt richtig weh, weil es einfach zu nicht feucht genug ist. Und habe mich im Nachhinein auch geärgert. Das war dann auch ein Quickie, das war dann auch eine schnelle Nummer. Ich glaube, wenn es länger gedauert hätte, hätte ich was gesagt. Und eigentlich habe ich mir danach geschworen, dass ich das nie wieder mache, weil ich das ja auch als sehr unangenehm empfunden habe. Und auch einfach keine Lust empfunden habe in dem Moment sozusagen. Das heißt natürlich nicht, das ist auch wichtig zu sagen in der Folge, dass ihr immer keine Lust empfindet, wenn ihr Schmerzen bei der Penetration habt. Das ist jetzt nur meine persönliche Geschichte. Jeder Körper funktioniert ja anders. Genau. Und ich kann eigentlich mit einer Lust und mit Fantasie und mit so einer Art Rolle, in die ich schlüpfe, mich beim Sex sehr schnell geil machen, so. Und in der Situation konnte ich es irgendwie nicht. Und das, ja, war sehr anders als sonst.
Es ist immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich wir sind.
Ja.
Und wie unterschiedlich unsere Sexbiografien einfach sind. Ich rede mich da immer raus aufs Alter. Das sind die 10 Jahre, die zwischen uns liegen, die am Ende
glaubst du, bei mir war die Aufklärung so viel höher, weil ich mit 15 angefangen habe, regelmäßig Pornos zu gucken. Ja, kann
ich
sein.
Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß es nicht. Ich rede mir das in meiner Naivität, rede ich mir das ein. Es liegt nur daran. Nur daran. Nein, ich glaube, du bist insgesamt ein sehr viel selbstbewussterer Mensch als ich. Hm. Kennst deine Grenzen besser und hältst sie auch anderen Menschen
gegenüber. Vor allem in jungen Jahren. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt selbstbewusster bin als du, aber ich glaube, so im jungen Jahren war ich schon selbstbewusster. Ja. So, ja.
Mein Sexleben fing mit Schmerzen an und war jahrelang von Schmerzen begleitet. Die waren nie so schlimm, dass ich deswegen zum Arzt gegangen wäre. Für mich waren aber Schmerzen beim Sex ja eigentlich normal. Das gehört halt so dazu irgendwie. Also, dass es für Frauen halt auch mal ein bisschen unangenehm ist, mal ein bisschen brennt, mal ein bisschen reibt. Ist halt so. Davon bin ich irgendwie ausgegangen. Das hängt zum einen damit zusammen, da werden wir hoffentlich später auch nochmal mit Dr. Ehler drüber sprechen, dass dieses Klischee von, ja, gerade das erste Mal ist schmerzhaft, das hält sich ja auch sehr hartnäckig. Ja, also wenn du entjungfert wirst, das ist ganz normal, dass das wehtut. Und so war es bei mir auch. Deswegen hatte ich wahnsinnige Angst davor und habe auch, wie ich finde, recht spät mein erstes Mal gehabt. Und zwar, damit meine ich jetzt nicht, ich war ja 17, aber fast schon 18, nicht, du musst mit 15 ein erstes Mal gehabt haben. Für mich war es eigentlich eher spät, weil ich zu dem Zeitpunkt schon relativ lange auch Freunde hatte, also Beziehungen, und mit 17, going on 18, auch eine recht solide Beziehung. Also da hätte ich schon mit einem sehr netten Mann, muss ich sagen, da hätte ich auch früher schon mich drauf einlassen können. Aber ich hatte da so Angst davor.
Aber hattest du Angst, dass es wehtut, weil du wusstest, dass es wehtut? Oder war das so eine self-fulfilling prophecy? Also
ja, man hat halt immer so gehört, das erste Mal, so. Das tut weh, das ist nicht schön, das ist unangenehm. Und deswegen hatte ich davor total Angst. Und
aber du hast dir davor
wahrscheinlich hat diese Angst dann auch dazu geführt,
dass es wehtut.
Dass es dann auch wehgetan hat, weil ich natürlich total verkrampft war. Und ich meine, ich kann dir das jetzt heute, das ist ja schon über 20 Jahre her, auch nicht mehr genau sagen, aber ich war da wahrscheinlich trocken ohne Ende. Und dann habe ich auch die Pille genommen. Über, also fast 2 Jahrzehnte lang. Also das kann auch zu Scheidentrockenheit führen. Heute weiß ich diese Dinge, damals habe ich sie nicht gewusst und ich war leider auch nie bei einem Frauenarzt oder bei einer Frauenärztin, mit der ich da offen drüber reden konnte. Und ja, ich habe einfach jahrelang unter Scheidentrockenheit gelitten und mir wurde von einigen auch das Gefühl gegeben, dass ich deswegen unnormal sei und dass es auch nicht normal sei, bei jedem Geschlechtsverkehr immer Gleitmittel zu verwenden. Und das alleine hätte mir schon wahnsinnig geholfen.
Das ist krass. Ich habe das einmal erlebt bei einem Mann. Da ging's, da hatten wir uns über Sex unterhalten und auch über Feuchtigkeit. Und dann hat er auch gesagt, den Satz, wenn eine Frau Gleitgel benutzen hat, ist sie nicht, also wenn eine Frau Gleitgel benutzen muss, ist sie nicht geil genug auf mich. Und das ist ein vollkommen falscher Trugschluss. Das geht hier raus an die ganzen Männer, falls ihr die Folge überhaupt anhört, weil das so ein spezifisches Frauenthema ist diese Woche. Aber das stimmt nicht, Leute. Das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Am Beispiel Josi, habt ihr es ja gerade gehört. Deswegen, ja, es ist natürlich so dieses, die braucht ein Hilfsmittel, keine Ahnung. Die ist nicht normal, bei anderen flutscht's. Ja, ist halt aber so.
Sollen wir denn mal jetzt die Expertin dazu holen. Und hier ist sie, meine Lieben, Dr. Elena Leineweber. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram unter dr_ela. Schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Wir wollen ja mit dir heute über Schmerzen beim Sex sprechen. Das ist ein ganz großes Thema bei uns in der Community, betrifft, glaube ich, relativ viele Frauen. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele und habe da alle möglichen Zahlen gefunden. Manchmal ist die Rede von, jede dritte Frau ist betroffen, mal sind es 5%, mal 20%. Was ist denn so die Erfahrung aus deinem Praxisalltag?
Ja, das ist zuallererst eine Frage, die ich wahrscheinlich auch gar nicht so ganz genau beantworten kann. Ich würde sagen, also es trifft zu, dass wahrscheinlich jede dritte Frau schon mal irgendwann in ihrem Leben Schmerzen beim Sex hatte. Das würde ich sofort unterschreiben. Und ich würde sagen, dass vielleicht auch Frauen, die in den Wechseljahren sind, relativ häufig, da auch tatsächlich wahrscheinlich jede dritte Frau Schmerzen beim Sex hat. Bei den etwas jüngeren Mädels oder Frauen, da sind es zum Glück nicht ganz so viele, aber es ist doch ein häufiges Problem und deswegen finde ich super, dass wir heute darüber reden.
Ich glaube, es gibt auch ganz viele Frauen, das habe ich häufig bei den Community-Zuschriften auch gelesen, für die das quasi normal ist, dass sie Schmerzen haben, beziehungsweise sie denken, dass das sei normal, dass Sex wehtut. Wann würdest du denn jemandem empfehlen, einen Arzt aufzusuchen?
Also ich würde sagen, man muss da so ein bisschen in sich reinhorchen. Wir wissen ja, dass je nachdem, in welcher Zyklusphase man Sex hat, sich das auch ganz unterschiedlich anfühlen kann. Und es ist schon normal, dass es sich zu gewissen Zeitpunkten im Zyklus besser oder auch nicht ganz so angenehm anfühlen kann. Und da würde ich sagen, okay, wenn man jetzt sowas erfährt und selber das Gefühl hat, vielleicht war das auch ein bisschen tagesform- oder situationsabhängig, dann würde ich sagen, kann man das erstmal noch ein bisschen beobachten und vielleicht auch als Paar überlegen, wie man damit umgehen kann. Wenn man jetzt aber tatsächlich Schmerzen empfindet, die abseits sind von dem, was ich gerade erklärt habe, ein Gefühl aufkommt, was man so nicht kennt, was man vorher nicht hatte, wo man selber überhaupt nicht entspannen kann, weil das wirklich unangenehm ist, dann ist das für mich ein Grund, möglichst zeitnah tatsächlich sich professionelle Hilfe zu suchen, bedeutet sich auch, bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen vorzustellen. Denn das kann verschiedenste Ursachen haben, die möglicherweise eben auch medizinisch sind, also körperliche Ursachen haben. Und ganz wichtig ist, das wissen wir ja auch von anderen Schmerzen, dass wir sehr schnell so ein Schmerzgedächtnis entwickeln. Und das möchte man natürlich vermeiden, weil wenn man ein Schmerzgedächtnis entwickelt, dann bedeutet das, dass man in Zukunft bei ganz ähnlichem Gefühl ganz schnell wieder an diese unangenehme Situation erinnert wird, man sich total verkrampft und all das kann sich in eine sehr negative Spirale entwickeln und wir können halt langfristig einen negativen Einfluss haben auf unser Sexualleben als auch auf unser persönliches Wohlbefinden beim Sex. Und deswegen würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass man lieber früher als später sich mit diesem Problem an Expertinnen und Experten wendet und auch offen mit dem Thema umgeht. Denn tatsächlich sind eben, wie wir es anfangs gesagt haben, extrem viele Frauen und Mädchen davon betroffen.
Es gibt, ach, das Thema Ursachen hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Das ist natürlich schwierig. Es ist ja eine riesige Wolke an psychischen und physischen Ursachen, die es sein können. Könntest du sagen, was in deiner Erfahrung so die häufigsten Ursachen sind dafür, für Schmerzen beim Sex? Ob psychisch und physisch?
Also, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt halt eben physische Ursachen, das sind die körperlichen Ursachen und dann gibt es psychische Ursachen. Bei den körperlichen Ursachen ist es so, dass wahrscheinlich der häufigste Grund tatsächlich vaginale Infektionen sind, die einfach eine Penetration, ob das jetzt mit einem Penis ist oder mit irgendwelchen anderen Gegenständen, Fingern, sonst was, einfach total unangenehm macht. Ein anderer häufiger körperlicher Grund ist Scheidentrockenheit, bedingt durch einen Hormonmangel. Das ist gerade das, was Frauen in den Wechseljahren erfahren. Was aber auch zum Glück immer mehr bekannt wird, ist die Erkrankung Endometriose. Und auch bei einer Endometriose ist ein, sag ich mal, sehr klassisches Symptom auch Schmerzen beim Sex. Das würde ich sagen, sind so die häufigsten körperlichen Ursachen. Und wenn wir dann auf die psychischen Ursachen schauen, dann ist so das geläufigste der sogenannte Vaginismus. Habt ihr das schon mal gehört?
Mhm. Ach, das ist echt tatsächlich kategorisiert in psychische Geschichten. Ich dachte, dass das auch zu den körperlichen Ursachen eigentlich zählt.
Naja, also beim Vaginismus ist es so, dass es ursprünglich eine physische Ursache haben konnte, wodurch sich das Ganze entwickelt hat.
Und das ist, nur kurz zur Erklärung für die HörerInnen, die das noch nie gehört haben, ist eine Verkrampfung der Muskeln um die Vagina, wenn ich das richtig
verstehe. Genau, korrekt. Das ist ein unwillkürliches Verkrampfen der Vaginalmuskulatur, was eine Penetration womöglich unmöglich macht und halt eben das Sexualleben der Betroffenen extrem stark beeinträchtigt. Das erlebe ich tatsächlich als Gynäkologin auch häufiger in der Praxis, dass eben auch diese Frauen nicht vaginal untersucht werden können. Und das kann in dem Ursprung mal eine physische Ursache gehabt haben, tatsächlich auch zum Beispiel irgendeine vaginale Infektion. Und dann hat sich das so ein bisschen daraus entwickelt. Aber es ist, würde ich sagen, ein Mix aus beiden.
Aber dann gehört es auch zu dem, wo du vorhin erzählt hast, dieses Schmerzgedächtnis sozusagen, dass man mal was hatte, es hat wehgetan und dann jedes Mal, wenn man da stimuliert wird, kriegst du einen Krampf sozusagen und sagst, es geht nicht.
So, ah. Genau, so kann man sich das vereinfacht vorstellen.
Das ist dann quasi wie bei Angststörungen, wie die Angst vor der Angst.
Genau, ja, das ist ein relativ guter Vergleich.
Ach, das ist ja krass, aber wie viele, also klar haben wir den Begriff schon gehört, weil uns auch Hörerinnen immer wieder dazu schreiben, aber wie häufig ist es denn? Also wie häufig begegnet dir das in deinem Praxisalltag auch?
Also da muss man natürlich auch wieder ganz klar schauen, ab wann würde man das als einen Vaginismus bezeichnen und die Diagnose ganz klar stellen. Also ich würde das eher unter 3% ansiedeln. Mhm. Wenn nicht noch, sogar noch weniger, aber vielleicht leichte Formen, kennen dann doch deutlich mehr Frauen, ja, dass es extrem unangenehm ist.
Aber also jetzt mal ganz naiv gefragt, was kann man dagegen tun? Ich meine, da wird es jetzt wahrscheinlich nicht die eine Pille geben, die man nehmen kann.
Genau, also die Therapie besteht tatsächlich aus unterschiedlichen, also wir sagen, die Therapie ist multimodal. Das bedeutet, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Ein Ansatzpunkt wäre zum Beispiel auch eine Psychotherapie mit ausgebildeten oder dafür speziell ausgebildeten Personen. Ein anderer Ansatzpunkt ist, dass man selber Aufgaben, die man zum Beispiel auch dort erarbeitet, zur Übung mitbekommt, zum Beispiel mit Dilatatoren, mit Cremes.
Was sind Dilatatoren?
Das sind Gegenstände.
Hast du so einen Fachbegriff hier reingeschmissen? Muss ich nachfragen.
Das sind Gegenstände, mit denen man, das kann man sich so vorstellen, dass man quasi mit einem kleinen, dünnen Gegenstand anfängt und es übt, diesen einführen zu können. Also Beispiel, wir nehmen als erstes einen, das kennt jeder, so einen Mini-Tampon. Und dann nehmen wir eine Normalgröße von Tampon und dann nehmen wir irgendwann einen Tampon, der extra saugstark ist. Die sind ja dann, die ein bisschen länger halten sozusagen, ein bisschen größer. Und so arbeitet man sich sozusagen größentechnisch ein bisschen vor. Und das sind dann, kann man sich vorstellen, sieht aus wie so solche Kegel, die am Anfang ein bisschen schmaler sind und dann eben immer weiter werden. Und so kann man eben langsam sich daran tasten. Und das halt immer in der persönlichen eigenen Komfortzone.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vor allen Dingen bei dem Thema auch zum Arzt zu gehen natürlich mit wahnsinnig viel Scham behaftet ist, so wie das ganze Sexthema natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt, ich will jetzt keine KollegInnen von dir dissen, aber welche gibt, die sagt, oh, spannen Sie sich halt mal, machen Sie eine schöne Kerze an.
Ich hoffe, das ist tatsächlich nicht passiert, weil das ja einfach wirklich tatsächlich eine Erkrankung ist. Mhm. Ja, und in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass es doch relativ häufig vorkommt und dass man eigentlich als Gynäkologin oder Gynäkologe da geschult und professionell mit umgehen sollte. Und es gibt auch, und das finde ich ganz toll mittlerweile auch, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, so Apps tatsächlich auf Rezept, wo man dann gerade bei dem Thema Vaginismus sich auch professionelle Hilfe suchen kann. Und dann kann man in Einzeltherapien oder Gruppentherapien mit anderen Betroffenen sprechen. Und es werden eben verschiedene Übungsprogramme erarbeitet. Und
das ist ja cool.
Da sind wir zum Glück.
Das verlinken wir euch. Das verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, das finde ich total toll. Also es geht auch, wie Leo schon gesagt hat, gar nicht darum, irgendwelche Kollegen und Kolleginnen von dir zu dissen. Aber mir ist das tatsächlich auch schon passiert, als ich wegen dem Thema Scheidentrockenheit damals bei meiner Ärztin war, die ich inzwischen gewechselt habe, dass das so ein bisschen belächelt wurde. So, ja, mach halt ja Gleitgel. Und ich wollte dann aber eine Lasertherapie ausprobieren, was ich auch letztendlich gemacht habe, die mir sehr, sehr, sehr gut geholfen hat. Und das wurde so abgetan unter, so ein Mist aus USA, da geht's ja nur ums Engerwerden. Das fand ich sehr schade, dass dir die Offenheit gefehlt hat, weil ich glaube, dass es sehr viele Möglichkeiten inzwischen gibt, die Frauen wirklich weiterhelfen können. Und du hattest die Trockenheit ja vorhin auch angesprochen als Faktor bei den Schmerzen.
Du hast das schon eine sehr innovative Therapiemöglichkeit der Scheidentrockenheit genannt, die tatsächlich auch sehr gut helfen kann, so ja auch deine Erfahrung. Und ja, also Scheidentrockenheit ist ein relativ häufiges Phänomen. Ich würde eben sagen, dass insbesondere Frauen in den Wechseljahren davon betroffen sind, aber natürlich auch Frauen, die noch lange nicht in den Wechseljahren sind. Und es ist natürlich auch nochmal von Person zu Person unterschiedlich. Das muss man auch sagen. Es gibt einfach Frauen, die sehr viel Sekret haben und dann gibt es andere, die haben durchschnittlich einfach deutlich weniger.
Jetzt gibt's ja das Gleitgel und den Vaginallaser, sage ich mal, so als Einstieg und als
der sehr, sehr teuer ist
als
leider.
Profi. Was gibt's denn da noch in der Mitte? Also wenn man merkt, Gleitgel hilft auch nicht, ich komme da immer irgendwie trotzdem nicht hin. Ich habe ein paar Hörerinnen hatten uns geschrieben so zum Thema Östrogencremes und so, was ist da noch dazwischen?
Ja, das ist ein auch sehr guter Punkt. Aber ich würde sagen, man muss immer so ein bisschen genau hinschauen, warum ist das denn eigentlich so? Also es funktioniert ja da nicht jede Therapie für jede Frau, weil die Gründe der Scheidentrockenheit vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich sind. Es gibt zum Beispiel junge Mädels, die erfahren unter Einnahme der Pille plötzlich eine totale Scheidentrockenheit. Bei denen kann es dann tatsächlich so sein, dass das Absetzen der Pille und Umstieg auf ein anderes Verhütungsmittel hilft oder dass ein Umstieg auf eine andere Pille auch einfach helfen würde. Ja. Dann gibt es eben die Frauen, die vielleicht schon in den Wechseljahren sind oder bald in den Wechseljahren sind und die einfach hormonell bedingt, weil sie weniger weibliche Hormone haben, auch nicht mehr ganz so viel Vaginalsekret haben. Und diesen Frauen kann man tatsächlich super helfen mit einer hormonellen Creme, also einer östrogenhaltigen Creme. Und da gehen wir ja dann direkt sozusagen die Ursache an. Ein Hormonmangel führt dazu, dass die Vaginalschleimhaut oder die Schleimhaut auch in der Vulva einfach nicht mehr so gut durchblutet wird, dass die tatsächlich über die Jahre hinweg im Alter sehr, sehr hell wird, also sehr blass wird, sehr trocken wird, schneller einreißt, schneller juckt. All das sind so sehr unangenehme Symptome, die durch einen Hormonmangel bedingt sein können und die sich wirklich sehr schnell verbessern, wenn man diese Hormone, die fehlen, substituiert. Und an der Stelle braucht man auch keine Angst haben. Diese Hormone gehen, wenn überhaupt, in so geringen Mengen in unseren systematischen Kreislauf über, dass sie keinen Einfluss haben auf irgendwie den Zyklus. Es gibt sogar hormonhaltige Cremes, die in einer ganz geringen Konzentration sind, die nach einer Brustkrebserkrankung zugelassen sind. Also daran sieht man, dass halt eben diese Konzentration so gering ist, dass man vor solchen Nebenwirkungen im Prinzip keine Angst haben muss. Und ich sage immer meinen Patientinnen, sie müssen sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn sie sich Voltaren auf die Schulter schmieren, dann gehen ja die Kopfschmerzen auch nicht davon weg. Ja?
Das ist gut.
Ja, genau. Vielleicht an der Stelle für alle, die da so ein bisschen Angst vor haben. Wie gesagt, man muss gucken, woran liegt es, was ist die Ursache, aber das kann möglicherweise super gut helfen und ist tatsächlich auch eine Sache, die von den Krankenkassen übernommen wird, die man nicht selber bezahlen muss. Und Gleitgel, hast du eben angesprochen, kann auch was bringen oder befeuchtende Cremes oder auch Zäpfchen. Möglicherweise verwendet man die auch einfach regelmäßig vorm Schlafengehen. Dann hat man ja auch einfach bei so einem Zäpfchen am nächsten Tag noch was davon. Und da muss man aber sagen, das ist ja keine Ursachenbekämpfung, sondern das ist letzten Endes eine Symptombehandlung, nämlich dass einfach zu wenig Sekret da ist.
Du hast vorher noch die Endometriose erwähnt. Ich finde, das ist auch so ein Begriff, der in letzter Zeit immer häufiger in den Medien auch auftaucht. Kannst du uns erklären, was ist Endometriose?
Endometriose ist eine Erkrankung, wo Gebärmutterschleimhautgewebe, was ja eigentlich in der Gebärmutter vorkommen sollte, auch noch irgendwo anders im Bauchraum in der Regel vorkommt. Theoretisch kann es überall im Körper vorkommen, aber in der Regel irgendwo im Bauchraum, insbesondere im kleinen Becken. Und dieses Gewebe verhält sich genauso wie die Gebärmutterschleimhaut. Es baut sich mit dem Zyklus auf und blutet mit der Menstruation auch wieder ab. Und es ist natürlich an der Stelle, wo es eigentlich nicht hingehört und bedeutet immer eine gewisse Entzündungsaktivität und Entzündung im Bauchraum. Und dadurch kommt es eben zu Schmerzen, in der Regel eben auch zu starken Schmerzen mit der Menstruation, also regelmäßigen zyklischen Schmerzen.
Aber Endometriose kann ja auch Schmerzen bei der Penetration verursachen, wenn diese Wüchse irgendwie genau blöd platziert sind in der einen Stellung, wo dann zugestoßen wird. Und daher kommt ja dann dieser Zusammenhang von Endometriose und Schmerzen, ne?
Genau, das hast du sehr gut erklärt. Es kommt darauf an, wo sind die Endometrioseherde im kleinen Becken und je nachdem, wo sie sind, machen sie möglicherweise auch Schmerzen beim Sex. Also wenn man keine Schmerzen beim Sex hat, ist das super. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass man keine Endometriose hat. Also es ist ein Kann, ja, kein Muss.
Kann man gegen Endometriose denn auch was unternehmen? Gibt es da die eine Pille? Bitte sag ja.
Ja, die Pille.
Entschuldigung. Wirklich?
Tatsächlich ist es so, dass bis heute die Therapie der Endometriose aus hormonellen Medikamenten besteht. Dazu gehört auch die Pille und aus der Operation. Es ist aber weder ein Entweder-Oder, also oder es sollte kein Entweder-Oder sein, sondern eine Kombination aus einer Operation und so einer hormonellen Therapie. Und erste Wahl ist bis heute an der Stelle eine östrogenfreie Pille. Man muss dazu aber auch sagen, also natürlich liegt es vielleicht auch daran, dass wir 2024 leider immer noch keine besseren Medikamente gegen Endometriose haben. Aber die Endometriose ist auf der anderen Seite auch eine Erkrankung, die maßgeblich in ihrer Aktivität durch Hormone gesteuert wird oder getriggert wird. Und vor allen Dingen eben durch den hormonellen Zyklus. Und da ist es so, wenn man die Eierstöcke sozusagen ruhig stellt, dann haben eben die allermeisten Frauen weniger Beschwerden und die Endometriose-Aktivität geht zurück.
Mir hat ein Mann geschrieben, dass eine Frau an Vaginismus leidet. Ich weiß nicht, ob die das unter sich so diagnostiziert haben oder ob das bei einem Arzt festgestellt wurde. Aber die leiden da als Paar sehr darunter und auch der Mann ist recht verzweifelt und hat sich dann an uns gewandt, ja, wie geht man denn damit um? Was macht man denn, wie hat man denn Sex, wenn die Partnerin das einfach mit Schmerzen verbindet? Was würdest du denn so jemandem raten oder Paaren allgemein, die mit dem Thema Schmerzen beim Sex konfrontiert sind?
Also grundsätzlich ist es so, dass hängt jetzt natürlich ja immer von der Ausprägung bei dem speziellen Paar ab. Ja, wenn das einfach unangenehm ist und man denkt, das ist so ein Trockenheitsgefühl, aber wenn das dann weg ist, dann passt auch alles. Ja, dann ist ganz klar Verwendung von Gleitgelen und einfach Zeit lassen und mal schauen, wie bekommt man das als Paar so hin, dass die Frau entspannen kann, dass die Frau feucht wird und so weiter. Beim Vaginismus ist die Situation ja nochmal ein bisschen anders, ich würde sagen ein bisschen extremer, da kann man das nicht mal eben einfach so abstellen, schön wär's. Und da würde ich tatsächlich sagen, sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Voraussetzung dafür ist natürlich auch, dass die Betroffene diese professionelle Hilfe annehmen möchte. Und wenn jetzt einfach nur mein Partner der Meinung ist, dass ich das machen sollte, aber ich selber nicht davon überzeugt bin, dann wird es natürlich schwierig. Das muss man ganz klar sagen.
Sollen wir mal zu den Fragen aus der Community kommen?
Sehr gerne.
Wenn da noch welche übrig sind, die du nicht beantwortet hast.
Doch, wir haben diese allgemein klassische Frage. Ich weiß, wir haben die schon mal beantwortet, aber sie kommt so oft. Ist der Penis meines Freundes, meines Mannes etc. zu groß? Was soll ich machen? Ich weiß, das klingt jetzt so banal, aber diese Frage kommt sehr oft und die beschäftigt sehr viele Frauen. Deswegen würde ich die mal an die Ärztin stellen.
Ich bin mir sogar nicht ganz sicher, ob wir nicht auch schon mal darüber gesprochen haben.
Ich glaube also, nämlich auch. Aber
sein.
Es ist wichtig, das nochmal zu sagen.
Wir reden gerne nochmal drüber. Es ist so, dass prinzipiell es unterschiedliche Größen gibt an Vaginas. Es gibt kleine, es gibt engere, es gibt weitere, es gibt längere, kürzere und so weiter. Und genau das Gleiche gilt natürlich für Penisse. Ist das eigentlich der Plural? Penis?
Ja. Penis und Penis.
Ich glaube schon. Ja. Habe ich mich auch schon öfter gefragt.
Ich stehe auch gerade auf dem Schlauch. Ich sollte es wissen. Ja. Das Gleiche gilt natürlich auch für Penisse. Aber grundsätzlich muss man sagen, auch ein eher großer, langer Penis passt auch zu einer Frau mit einer kleinen, engen Vagina. Jedoch ist es so, dass diese Frau vielleicht entspannter sein muss und feuchter sein muss als eine Frau, die von Natur aus anatomisch eine größere Länge Vagina hat und man gegebenenfalls da halt einfach mehr vorsorgen muss.
Ich meine, am Ende des Tages passt da ja auch ein Kind durch.
So sieht's aus. Ja. Schön, dass ihr das sagt. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, ich habe mir das abgenommen, aber daran musste ich auch gerade denken. Da passt deutlich mehr durch, wobei man natürlich sagen muss, dass auch so eine Geburt und eine Schwangerschaft ein bisschen andere Situation ist, weil das Gewebe nochmal deutlich mehr gelockert ist und so weiter und so fort. Aber
Es gibt ja auch unterschiedlichste Stellungen. Das ist ja dann auch so das Nächste, dass man von hinten, von vorne, von seitlich muss man ein bisschen ausprobieren. Meistens ist ja von hinten relativ schmerzhaft, wenn der Penis sehr groß ist. Deswegen, wir haben da an alle Hörerinnen, wir haben sehr viele Folgen zu den Stellungen.
Einfach mal reinhören. Einfach mal reinhören.
Und interessanterweise kann es auch übrigens daran liegen, wie die Gebärmutter gekippt ist. Also die kann bei Frauen nach vorne gekippt sein oder gerade stehen oder nach hinten gekippt sein. Und gerade bei den Frauen, wo sie nach hinten gekippt ist, kann es in bestimmten Stellungen einfach sehr viel unangenehmer sein.
Wieder was gelernt. Was mache ich, wenn nach dem Geschlechtsverkehr die Vulvalippen extrem anschwellen?
Abwarten, kühlen und abwarten und beim nächsten Mal vielleicht auch noch mal mehr befeuchtende Cremes verwenden. Weil in der Regel passiert es einfach tatsächlich durch den mechanischen Reiz.
Ich habe auch, mir wurde mal gesagt, dass eine Schwellung nach 48 Stunden auf jeden Fall besser werden sollte. Ansonsten ist es ein Grund, zum Arzt zu gehen.
Ja, definitiv. Also 48 Stunden finde ich schon extrem lang.
Okay. Stelle ich mir gerade auch schlimm vor, vor allem mit angeschwellten Vulvalippen. Aber gut. Eine Frau hat auch geschrieben, wie kann ich kleine Wunden in der Vagina pflegen? Wie geht es besser mit der Heilung? Also ich vermute, dass sie nach Penetration manchmal kleine Wunden hat. Was kann man dagegen machen?
Also auch da würde ich sagen, das sollte eher die Ausnahme sein und nicht die Regel. Und wenn das die Regel ist, dann sollte man sich auch dahingehend beraten lassen, schauen, woran könnte das liegen. Grundsätzlich ist es so, dass auch da eher etwas fettige Cremes helfen können, dieses Wundheitsgefühl ein bisschen zu lindern. Man muss sagen, dass Schleimhäute im Allgemeinen extrem schnell heilen, also dementsprechend auch kleine Risse im Vulva- oder Vaginalbereich. Das ist in der Regel innerhalb von 2 Tagen wieder in Ordnung. Aber man kann das ein bisschen unterstützen vom Gefühl her durch etwas fetthaltigere Cremes, die eben auch nicht brennen. Es gibt sogar tatsächlich an der Stelle spezielle Produkte für den Intimbereich.
Die kann man sich dann in der Apotheke holen. Wahrscheinlich, da muss man gar nicht unbedingt zur Ärztin gehen.
Nein, oder? Genau. Die kann man sich auf jeden Fall auch rezeptfrei holen. Die gibt es bestimmt mittlerweile auch schon in vielen Drogerieketten erhältlich.
Hier kommt eine interessante Frage, die mal gar nicht zwischen den beiden stattfindet. Ich bekomme manchmal beim Orgasmus einen stechenden Kopfschmerz.
Wow, also mir kommt da als erstes in den Kopf, hat da jemand vielleicht auch ein Blutdruckproblem? Ich hoffe nicht.
Entschuldigung.
Also wenn das ausgeschlossen ist, dann fällt mir zumindest nichts ein, was gesundheitlich bedenklich ist. Vielleicht ist es auch einfach, manchmal verkrampft man sich ja auch einfach so in dem Moment dabei, aber nicht aus einfach vor Erregung, sage ich mal. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Ja, ich würde so ernstzunehmende gesundheitliche Faktoren wie einen Bluthochdruck vielleicht mal ausschließen, aber ansonsten würde ich mir da zunächst mal nicht so große Sorgen machen.
Ich hatte das tatsächlich mal, einen Mann, der beim Geschlechtsverkehr, vor allem immer nach dem Orgasmus, dem wurde immer schwindelig und der hat Kopfschmerzen bekommen. Wahrscheinlich überanstrengend.
Ja, es ist ja auf jeden Fall auch eine große Kreislaufbelastung, je nachdem, ja. Und es kann schon damit zu tun haben, ja.
Okay, also mal den Blutdruck checken lassen. Ja.
Mhm. Es kamen auch viele Fragen zum Muttermund, das, was ich immer so schön als Donut bezeichne. Und zwar, ob man die Empfindsamkeit von einem Muttermund trainieren kann, weil das manchen Hörerinnen wehtut bei der Penetration, wenn der Penis darauf stößt.
Also man kann das Gefühl davon jetzt nicht abtrainieren, sondern man kann den Rest nur entspannter machen, so würde ich es sagen. Und da auf an der Stelle vielleicht mal ganz genau darauf achten, in welchen Stellungen ist das, und in welcher Zyklusphase ist das, weil unser Muttermund halt eben zyklusphasenabhängig unterschiedliche Positionen einnimmt, unterschiedlich in der Höhe ist und das einen Einfluss darauf haben kann.
Ach so, eine Frau hat auch noch geschrieben, ich habe erst mit 58 plötzlich Vaginismus nach einer OP bekommen. Was kann ich dagegen tun?
Also mögliche Therapieoptionen haben wir schon vorhin ausführlicher besprochen und das ist so eine typische Geschichte, wie wir sie auch eben angerissen haben. Sowas kann in jedem Alter auftreten und kann halt auch eben ursächlich bedingt sein durch irgendein mechanisches Ereignis, in dem Fall eine Operation.
Fies, absolut unnötig, ja. Finde ich.
Aber ich glaube,
jedem Alter natürlich.
Ich glaube, das wichtigste Fazit ist sowieso, keiner sollte Schmerzen beim Sex haben müssen. Ich glaube, das ist so dieses, es ist
da
sowas
Schönes. Da gebe ich euch vollkommen recht, ja.
Aber eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar ist es doch eigentlich relativ normal, dass man beim ersten Mal Schmerzen hat, oder?
Sehe ich nicht so.
Echt?
Echt?
Hatte ich nicht.
Ich auch nicht.
Ja, das ist das.
Tschüssi.
Da haben wir im Intro schon drüber gesprochen. Ich nehme das jetzt mal ein bisschen nochmal, weil ich vermute, dass dieses Thema entspann dich und hab Spaß beim Sex und fühl dich nicht gezwungen. Das ist natürlich auch einfach ein wahnsinnig großes Thema, vor allen Dingen in jungen Jahren. Und ich glaube, daher kommt es bei ganz vielen. Diese Angst davor, was man da jetzt macht, wie sich's anfühlt. Und dann verkrampft man und dann wird man nicht feucht. Oder vielleicht weiß man ja auch gar nicht, wie man feucht werden soll. So. Ja.
Sie nicht. Ja, auf jeden Fall. Und es kommt ja auch hinzu, dass natürlich so ist, das Jungfernhäutchen ist bei unterschiedlichen Frauen ja ganz unterschiedlich ausgeprägt, manchmal ganz wenig ausgeprägt, manchmal sehr stark ausgeprägt, manchmal reißt es schon vor dem ersten Mal ein, manchmal ist es so dehnbar, dass es überhaupt nicht einreißt. Da gibt es so viele verschiedene Varianten und dementsprechend muss es ja auch gar nicht dazu kommen, dass es ein, sage ich mal, mechanisch schmerzhaftes Ereignis beim ersten Mal gibt, was eben wehtun könnte.
Ich dachte mittlerweile, jetzt das Jungfernhäutchen gibt es gar nicht.
Das gibt's doch gar nicht.
Naja,
oder ist es
wie bezeichnet
so eine,
man das?
Du hast, du hast uns das doch mal erklärt.
Es ist keine Haut.
Aus der
es
letzten
keine,
Folge, dass das wie genau. So ein Scrunchy ausschaut. Wie so ein, für alle Männer, die wissen das nicht, wie so ein aufgerafftes, gekräuseltes Haarband.
Genau, wie diese Haargummis, die jetzt wieder in den letzten Jahren so in geworden sind. Diese,
leider.
Diese Haargummis. So schaut's aus, genau. Und das kann halt eben unterschiedlich ausgeprägt sein und bei manchen Mädels ist sozusagen die Stelle, wo man es penetrieren kann, extrem weit schon und groß und bei anderen nicht. Und davon hängt es ein bisschen ab, ob es halt eben zu einem Einreißen kommt oder auch nicht zu einem Einreißen kommt. Oder
aber
vielleicht ist es eben auch schon vorher eingerissen.
Falsch ist ja wahrscheinlich nur diese Vorstellung, dass da so ein Tor ist, was zerreißt, wenn ein Penis
richtig
eindringt.
Oder
wie
dass dann blutet.
Ja, genau. Oder wie genau. Eine Haut, die durchstochen werden muss. Oder so ist es nicht.
Es ist natürlich auch extrem kulturell aufgeladen, das Thema in bestimmten Religionen. Deswegen, ja.
Der Fass machen wir jetzt aber nicht auf.
Bitte nicht, nee.
Ja? So.
Okay.
Liebe Dr. Ela, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast vielen Hörern und Hörerinnen vor allem echt weitergeholfen. Wir haben auch was dazu gelernt. Vielen Dank dafür. Und ja, schön, dass du da warst.
Danke euch. Ich komme gerne wieder.
Und wenn ihr sagt, ihr möchtet auch mal mit Dr. Ela sprechen, du bist ja auch spezialisiert auf Kinderwunsch. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Dann könnt ihr mal Hallo sagen.
Das war schön mit der Dr. Ela. So eine Frauenärztin hätte ich auch gerne.
Ja, man muss da immer so ein bisschen rumprobieren. Das ist auch so der Tipp an alle HörerInnen. Wenn ihr mit eurem Frauenarzt oder Frauenärztin nicht zufrieden seid, ihr dürft wechseln. Ihr seid nicht veranlagt, bei der Person zu bleiben. Und manchmal braucht man vielleicht auch 3 Frauenärztinnen. Und ich weiß, wie kompliziert es ist, Termine zu bekommen. Und manchmal muss man ein bisschen weiterfahren. Aber das lohnt sich, weil Sex soll ja Spaß machen.
So ist es. Und weil Sex Spaß machen soll, ich weiß nicht, ob wir das in dem Gespräch oft genug jetzt oder deutlich genug betont haben. Gerade beim Thema Scheidentrockenheit, da ging es jetzt um, wir haben ja über Gleitgele gesprochen, ich habe auch schon über den Laser erzählt und so. Manchmal reicht es aber auch schon, richtig schönes Vorspiel zu haben. Wir benutzen den Begriff Vorspiel ja nicht so gerne, aber ich bemühe ihn jetzt mal, damit auch alle wissen, was gemeint ist. Also Oralverkehr, Fingern, Küssen, Streicheln, Brustwarzen,
Dirty Talk,
Nuckeln, was auch immer ihr da gerne machen wollt. Oft ist es nämlich so, dass Frauen zu trocken sind, weil eine Minute geknutscht wird, dann wird einmal ganz kurz mit ein bisschen Spucke an der Klit rumgerieben und dann wird der Penis nachgeschoben, ja? Hm. Den wenigsten Frauen reicht das, um geil und feucht zu werden. Deshalb investiert doch mal längere Zeit, mehr Zeit, ein bisschen mehr Feingefühl und Lust in das Vorspiel, das wir eigentlich gerne als Hauptakt sehen.
Stimmt, so. Du hast...
Und vielleicht fließen dann die Juices auch wieder mehr.
Wir haben in der Folge sehr Sex definiert als Penetration, aber du hast vollkommen recht. Sex ist ja so viel mehr und auch dieses komplette Vorspiel. Und ich glaube, wichtig ist auch für Frauen rauszufinden, was sie denn mögen und was sie triggert. Also und das halt auch zu kommunizieren. Und das ist mir ja vollkommen bewusst, wie kompliziert das ist. Vielleicht, wenn man auch mit einer Person neu zusammengekommen ist und die Person hatte halt die letzten 5 Jahre mit einer anderen Frau Sex und die wollte die Klitoris halt immer von rechts nach links gekrault bekommen. Und du nur von oben nach unten und du bist dann überhaupt nicht feucht, weil er das 5 Minuten gemacht hat, sondern bist eigentlich ein bisschen irritiert, dann muss man das halt irgendwie so ein bisschen sagen. Da haben wir auch ganz viel Folgen zu Kommunikation und so im Bett gemacht.
Oder vormachen.
Vormachen, einflüstern, alles Mögliche. Sich so ein bisschen Raum schaffen für seine eigene Lust auch im Sexualakt, würde ich sagen. Also
im
nicht
Sexualakt.
Nur, ja, ich werde gerade ein bisschen pathetisch, ich merke es selber, ich spüre es so in mir.
Also am Anfang redet sie noch von der großen Traurigkeit bei dem Thema.
Ja.
Jetzt wird's.
Vielleicht habe ich habe heute halt auch so einen Tag, ich bin halt so ein bisschen.
Wo sind wir denn im Zyklus?
Ich müsste kurz vorm Eisprung sein, tatsächlich.
Ah, okay.
Was? Wolltest du jetzt raten?
Du hast gesagt, du bist kurz. Ich wollte jetzt raten. Ich hätte gesagt, direkt nach der Periode.
Ja, das stimmt, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob du dir das nur einfach gemerkt hast, weil du wusstest, dass ich vor ein paar Tagen meinen Tag hatte.
Nee, ich bin da nämlich immer so. Wenn die Tage gerade vorbei sind, da habe ich immer so ein bisschen was Heulerisches.
Ja?
Da würde ich auch bei Werbung weinen.
Oh Gott,
und so.
Ja, safe. Ja, stimmt, wir sind ja auch das gleiche Sternzeichen, wenn man an sowas Quatschiges glaubt.
Oh, und auch jetzt hast du offiziell den letzten Hörer verloren. Den letzten Mann, der gerade noch zugehört hat, hat jetzt
abgeschaltet. Krebs an die Macht.
Ich möchte übrigens mal eine Folge machen. Sex mit unterschiedlichen Sternzeichen.
Weißt du, was mich ja so aufregt? Es wird ja bestimmt gehört und es wird bestimmt funktionieren. Und ich finde das Thema ja auch
ja,
mega
natürlich.
Lustig, aber es ist ja auch irgendwie vollkommener Humbug. Aber gut.
Also vorhin redest du noch von Gott, aber die Sternzeichen lässt du mir jetzt nicht. Aber gut, egal. Okay. Dünnes Eis, runter vom Eis, schnell runter vom Eis. Wir lesen jetzt Community-Nachrichten vor. Ich höre schon Knacken unter uns.
Oh Gott, weißt du, was ich vergessen habe, was mir gerade einfällt? Ich habe da auch eine Umfrage gemacht, ich Trottel. Entschuldigung. Also, ich habe gefragt, hattet ihr schon mal Schmerzen beim Sex? So. Und da haben ich die Antwortmöglichkeiten leider ja nur manchmal und nee, gar nicht gegeben. Und leider ja haben ganze 24%, nur manchmal 44% und nee, gar nicht 32%. Und mitgemacht haben so um die 2500, also ganz, ganz viele Leute hatten schon mal Schmerzen beim Sex. Ich habe da jetzt auch nicht gesagt, dass nur die Frauen mitmachen dürfen, da sind jetzt die Männer inklusive. Ich habe dann auch gefragt, ob sie irgendwas gegen die Schmerzen gemacht haben. Das hatte mich nämlich interessiert. Und da haben auch so rum 2500 Leute mitgemacht. Und einfach durchgehalten haben 35%. Ärztliche Hilfe geholt haben sich nur 10%. Und 54% haben gesagt, es ist von selbst weggegangen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir so eine Folge machen. Amen.
In der Kirche.
Priester.
Priester. Geh zum Arzt.
Priester.
Oder zur Ärztin. So, hör auf jetzt. Ich sehe es schon, komm.
Ich spiele Orgel.
Ne? Dass wir dann nochmal Ärger kriegen. So, jetzt lesen wir mal die Community-Nachrichten vor und dann, ne? So. Ich lese jetzt einfach mal zwei hintereinander vor, weil die so kurz sind. Jeweils von einer Frau. Hey ihr Lieben, ich hatte damals bei meinem Ex-Freund Schmerzen beim Sex, habe auch meinen Gynäkologen aufgesucht. Er hat allerdings nichts feststellen können. Nach der Beziehung habe ich für mich herausgefunden, dass ich mich einfach nicht zu 100% wohlgefühlt habe mit diesem Menschen und mein Körper mir ein Signal geben wollte. Seitdem hatte ich nie wieder Schmerzen beim Sex.
Ist auch eine wichtige Message. Listen to your heart.
Eine Frau hat geschrieben, das passiert nur, wenn der Penis zu groß ist und er dann versehentlich zu arg reinhämmert. Bei intensiven Stellungen ist da einfach mehr Vorsicht und Gefühl geboten. Und wenn er volles Vergnügen möchte, dann eignen sich sämtliche von hinten Stellungen, bei denen die Pobacken dann als Dämpfer fungieren. Oder, wenn man das möchte, ihm das Hintertürchen anbieten, da wir ja alle gelernt haben, dass der Arsch unendlich ist. Liebe Grüße. Das ist ja dein Lieblingsspruch, ne?
Sie.
Deswegen nichts einführen, was keinen Stopper
ja,
hat.
Ja, das stimmt, bei dem großen, vor allem bei dem langen Schwanz. Dicke Schwänze und mein Schließmuskel, auch nicht so die beste Kombi. Aber, oh, das sollte ich mir auch auf eine Tasse drucken lassen. Das wäre gut, wenn die Schwiegereltern zu Besuch kommen.
Sollten eine ganze O-Baby-Kollektion machen, eine Tassenkollektion.
Ja. Eine Frau hat geschrieben.
Oh.
Hey! Also ich habe zwei Stories.
Aber sie hat es wirklich so geschrieben.
Hey! Also ich habe zwei Stories. Story Nummer eins lief so ab. Ich war 14 Jahre alt und hatte mein erstes Mal mit meinem Ex-Freund und wir hatten davor ein wenig getrunken. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr Angst vor meinem ersten Mal hatte. Als es dann zur Sache ging und er mich anfing zu penetrieren, wurde mir extrem übel und meine Vagina hat extrem zu krampfen begonnen. Das hat extrem stark wehgetan. Im Moment und auch noch Tage danach. Oh Gott, Girl. Story Nummer 2. War meine erste richtige lesbische Erfahrung. Meine Ex-Freundin und ich hatten uns damals sehr oft gestritten und auch in dieser Nacht hatten wir etwas getrunken. Es sollte so eine Art Versöhnungssex sein. Allerdings musste ich mich nach 6 Stunden, in diesen 6 Stunden hat sie mich versucht zum Orgasmus zu bringen, Klammer, erfolglos, Klammer zu, abbrechen und habe ihr gesagt, dass es sich so anfühlt, als würde meine Klit jede Sekunde abfallen. Auch als sie mich während dem Lecken mit ihrem Finger oder Strap-on penetrierte, tat es so unfassbar weh für mich, dass ich zum Bluten begann. Tagelang war meine Klitoris und generell alles untenrum so angeschwollen, dass selbst beim Pinkeln höllisch gebrannt hat. Das waren meine Stories. Hoffe, sie haben euch gefallen, beziehungsweise ich liebe euren Podcast und bin so happy, darüber ihn gefunden zu haben. Danke für das Lob.
Also gefallen finde ich jetzt hier vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Ich finde beide Geschichten sehr interessant und es tut mir außerordentlich leid für dich. Also beide Erfahrungen. Ich frage mich dann natürlich auch, warum ihr das 6 Stunden durchgezogen habt. Ja, und ich hoffe, sie ist natürlich nicht abgefallen und dass du solche Erfahrungen nicht mehr machen musst. Das klingt wirklich äußerst schmerzhaft. Und an der Stelle ist mir noch was eingefallen und das möchte ich gar nicht, also hat jetzt mit ihrer Geschichte nichts so zu tun. Also nicht, dass ich ihr jetzt irgendwas unterstelle, aber nur, weil ich Blut gelesen habe. Wenn man anfängt, beim Geschlechtsverkehr zu bluten öfter und man hat nicht seine Tage, dann könnte das auch ein Hinweis darauf sein, dass man zum Beispiel Chlamydien hat. Genau. Also wollte ich jetzt an der Stelle mal sagen, also es könnte auch eine Geschlechtskrankheit dahinter stecken, wenn man Schmerzen beim Sex hat oder sogar spontan zu bluten beginnt. Ich meine, natürlich kann wahrscheinlich auch mal eine kleine Mikroverletzung so ein bisschen Blut hinterlassen oder wie gesagt, man ist kurz vor oder gerade nach den Tagen und dann kommt noch mal ein bisschen so eine Schmierblutung oder so, dass, wenn das jetzt mal passiert, würde ich mir das sage ich jetzt einfach mal so, nicht viel dabei denken. Aber gerade wenn das öfter zum Bluten anfängt beim Geschlechtsverkehr, kann das schon ein Zeichen sein, zum Beispiel für Chlamydien.
Eine Sache möchte ich zu ihren zwei Geschichten aber noch sagen, und zwar sie zweimal Alkohol erwähnt. Und wir haben schon mal eine Folge über Alkohol und Sex aufgenommen. Und ich habe tatsächlich das Problem, wenn ich sehr betrunken bin, werde ich auch schwieriger feucht. Tatsächlich. Was
Same.
das auch wieder reinspielt, weil ich einfach meinen Kopf mit meinen erotischen Gedanken nicht so gut steuern kann, dass es zwischen den Beinen feucht wird. Möchte ich auch mal gesagt haben. Ist immer so, ich finde es immer so doof, dass es immer heißt, Männer kriegen keinen Hoch, wenn sie betrunken sind, aber Frauen werden auch nicht feucht, wenn sie betrunken sind. Zumindest ich nicht. Ich kenne es auch von ein paar anderen Damen, die mir das auch schon erzählt haben.
Du bist mit Damen befreundet? Entschuldigung. Eine Frau hat geschrieben, ich hatte aufgrund meiner Endometriose viele Jahre schlimme Schmerzen bei der Penetration. Es hat regelmäßig auch ziemlich geblutet. Das und dass ich immer so Schmerzen hatte, hat mein Mann so sehr verunsichert, dass wir über Jahre kaum noch Sex hatten. Meine Endometriose ist immer noch da, aber die Schmerzen beim Sex sind weg. Nur manche Stellungen sind noch nicht so ganz gut. Geholfen hat letzten Endes Osteopathie, Akupunktur und Beckenbodenentspannung. Ja, die meisten müssen ihn trainieren, ich muss ihn entspannen. Ich bin sehr dankbar, dass wir da eine Lösung gefunden haben und unser Sexleben wieder in Schwung gebracht haben und es wieder genießen können.
Oh, das ist schön. Aber ich finde es schön, dass es auch so zeigt, so eine Erkrankung ist nicht das Ende. Also man kann, wenn man die Ursachen gefunden hat, damit umgehen und lernen, was man dagegen machen kann. Das finde ich geil. Eine Frau hat geschrieben, ich bin 21 und seit 3 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich habe immer wieder für circa eine Woche am Stück Schmerzen, entweder rechts oder links im Unterleib. Während des Sex verspürt und habe deshalb auch oft den Sex abgebrochen, weil es echt wehtat. Was aber mega schade war, weil ich es ja eigentlich wollte. Also begann ich das zu beobachten und merkte, dass der Schmerz immer regelmäßig kommt und zum gleichen Zeitpunkt wieder Eisprung einsetzt. Somit war alles klar. Das Faszinierendste daran ist, dass der Schmerz je nach Position des Penises in der Vagina vermieden werden kann. Wichtig zu beachten hier, die Krümmung des Penises. Mittlerweile weiß ich genau, welche Positionen bei welcher Seite des Eisprungs funktionieren und der Sex kann auch zum Glück wieder in meiner fruchtbaren Zeit genossen werden.
Ja, während witzig, was das für eine Wissenschaft ist. Eisprung, das berichten viele Frauen, kommt es zum sogenannten Mittelschmerz. Da hat man
Mittelschmerz.
Das nennt man Mittelschmerz. Das ist so ein Ziehen im, ich würde das mal ja Unterleib bezeichnen. Es gibt einige Frauen sogar, die ihren Eisprung merken, auch aufgrund von diesem Mittelschmerz. Hatte ich auch schon. Ist gar nicht so angenehm.
Und die Vagina, also die Gebärmutter kann ja auch so kippen. Oder eine Eileiter kann so kippen. Und sich dann wieder, also die bewegen sich ja. Das ist ja nicht fest, die betoniert in unserem Bauch. Entschuldigung. Ich finde einfach die Vorstellung immer lustig, dass die Gebärmutter und die Eileiter so eine macht, so hallo. Dass die so winkt. Entschuldigung. Ich habe manchmal ein unfassbar bildliche
das ist total Fantasie. In Ordnung. Das ist eine Frau hat geschrieben, Hallöchen Leo und Josi. Meine Frauenärztin hat mir einen Tipp gegeben, da ich an leichter Trockenheit leide. Klammer auf, wegen der Pille, die ich 2 Jahre lang mit 16 nahm. Dagegen kann Melkfett sehr gut helfen. Durch diese Trockenheit kann es beim Sex oder danach oder sogar außerhalb des Geschlechtsverkehrs zu Schmerzen kommen oder zu leichten Rissen. 2-3 Mal die Woche untenrum etwas einschmieren und sie meinte besonders gut, nachdem man harten Sex oder harten Durchfall hatte, benutzen. Kann für einige Wunder bewirken. Probiere das schon seit einem Jahr aus und ich muss sagen, die Trockenheit ist nicht weg, aber es hilft. Ansonsten gibt es ja auch, wie Josi immer sagt, Gleitgel.
Hallöchen, hat eine Frau geschrieben. Ich hatte jahrelang Schmerzen beim penetrativen Geschlechtsverkehr. Ich habe einen Arzt nach dem anderen aufgesucht, weil ich sicher war, dass es etwas Körperliches sein müsste. Letztendlich war es psychosomatisch aufgrund von Konflikten mit meinem damaligen Partner. Und da habe ich wieder gemerkt, wie feinfühlig der weibliche Körper doch ist.
Man sollte einfach nie die Psyche unterschätzen. Nie, nie, nie. Ein Mann hat geschrieben, Hallöchen, ein Mann. Hey Mädels, ich hatte mit 16 Jahren mit meiner damaligen Freundin mal ziehende Schmerzen beim Sex. Ich habe dann erstmal vorsichtig weitergemacht. Auf einen Schlag waren die Schmerzen dann auch komplett weg und wir konnten normal weitermachen. Beim Stellungswechsel ist uns dann der Blutfleck auf dem Bett aufgefallen. Wir haben schnell festgestellt, dass es von meiner Eichel kommt. Meine Ex ist dann zu ihrer Mutter gerannt, um schnell den Blutfleck im Bett wegzumachen. Kurz darauf habe ich mich bei der Arbeit gemeldet. Meine Chefin fand den Vorfall auch eher lustig. Fazit: Vorhautbändchenriss. 2 Wochen Sexverbot, aber währenddessen keine Schmerzen gehabt. Seitdem habe ich auch keine Schmerzen beim Sex mehr wegen meiner leichten Vorhautverengung. Rückblickend würde ich also alles wieder so machen.
Ich verstehe zwar nicht ganz, warum du das Bedürfnis hattest, das deiner Chefin zu erzählen.
Ich auch nicht, aber
jeder wie er mag.
Vielleicht haben wir ein gutes, enges Verhältnis miteinander. Boah, das war eine vollgepackte Folge mit wahnsinnig vielen Informationen, wie ich finde.
Ich bin meine Trauer jetzt nicht losgeworden darüber, dass Menschen schlechten Sex haben, der wehtut.
Aber lass dich doch mal von dem Gedanken vielleicht ein bisschen aufmuntern, dass diese Folge der ein oder anderen Frau, vielleicht auch dem einen oder anderen Mann, irgendwie weiterhilft. Und wenn auch nur eine Frau weniger Schmerzen beim Sex hat durch diese Folge, dann haben wir doch schon was gewonnen. Und auch solche Themen gehören halt eben dazu. Es geht ja nämlich bei Oh Baby um besseren Sex. Und das bedeutet vor allem auch Sex, der nicht wehtut. Außer man will das natürlich, ne? Dann verdrescht euch schön weiter die Ärsche. So.
Ihr könnt Oh Baby natürlich liebend gerne abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Wir kommen jeden Mittwoch raus. Die neue Staffel hat ja gerade angefangen. Also wir sind die nächsten Monate für euch da. Wir machen ja immer im Wechsel eine lange und eine kurze Folge. In den kurzen Folgen, die heißen Quickies, beantworten wir ja immer Fragen, die ihr uns liebend gerne schicken könnt. Auf Instagram unter obabypodcast, da erwischt ihr mich. Oder direkt obaby_josi, da könnt ihr der wunderbaren, sexy, tollen, grandiosen Josi schreiben. Manchmal dauert es ein bisschen, bis wir antworten. Weil, na, ihr seid relativ viele Leute. Manchmal staut sich da ein bisschen was auf, aber wir antworten.
Und manchmal sind wir auch im Urlaub.
Wir sind immer für euch da. Korrekt.
Gut. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif, meine lieben Sexhäschen. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Oh yeah.